Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallöchen.
Ich bin der Daniel und wir wollen uns heute über die Eisenlande unterhalten, hier in unserem Ironsworn Podcast. Aber bevor wir das machen, wollen wir mal einen kleinen Rückblick geben. Die Vorbestellung ist ja jetzt abgeschlossen und das Ganze befindet sich auch schon im Druck, wenn ich mich recht entsinne.
Richtig, das Buch ist im Druck und ja, die In-Mappen-Inhalte, die wir noch haben, die werden gerade gebaut, also der Nordstern, die Regelübersicht ist das ja, da ist gerade im Layout, aber an sich, das Buch ist im Druck und das PDF ist auch schon bei allen Leuten, die es bestellt haben.
Genau, und wir gehen davon aus, dass das Ganze wahrscheinlich dann im Laufe des Aprils geliefert wird, also wahrscheinlich eher Ende April als Anfang April. Und ich denke, dann steht auch dem Versand dann recht bald nichts mehr im Wege. Aber wer schon Interesse hat, kann natürlich mit dem PDF schon loslegen.
Die Karten sind ja auch schon im Druck. Wirst du die alle einzeln packen müssen, Daniel? Also alle 75 Karten in jede Schachtel?
Nein, das müssen wir nicht. Das erledigt die Druckerei. Darum sind ja Kartenspiele auch so teuer in der Herstellung, weil der Druck ist ja nicht das Problem, es ist das Zusammenlegen. Und das Konfektionieren dann anschließend in der Schachtel, ne? Das ist ja auch noch ein Problem.
Konfekt.
Ja, köstlich, ja. Nun, wir haben aber auch Ironsworn ein bisschen gespielt. Und zwar haben wir das auf der HeinzCon gemacht, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, Daniel, wie verarbeitest du das?
Ja, ich habe häufig noch so Flashbacks von dieser Situation. Ich hab's neulich auch bei Orgenspalter erzählt, denn so wenig wurde erreicht in so viel Zeit. Es ist wirklich unglaublich gewesen, wie wenig
also,
wir erreicht haben.
Wer es nicht gesehen hat, man muss dazu sagen, Daniel und ich haben kooperativ Ironsworn gespielt. Ein Held ziehen gemeinsam aus auf eine Queste. Aber es ist eine verhängnisvolle Situation.
Das
und
kann man so die, sagen, ja.
Das Würfelorakel namens Patrick war uns nicht wohlgesonnen. Und in den entscheidenden Momenten ging immer alles schief für uns. Insofern, wir sind vielleicht nur einen Schritt auf unserer Queste vorangekommen. Aber es war ein dramatischer und, muss sagen, hart erkämpfter Schritt. Ja, also
wir haben alles aufgegeben. Ne? Also ich habe mein Band verloren mit meinem besten Freund, der irgendwie der Jäger des Ortes war. Anschließend habe ich die Ausrüstung, glaube ich, aufgegeben.
Damit, ja, wir mussten unser Eisen zurücklassen, um zu überleben, ja.
Damit du aus der Gefangenschaft dieser Ertrunkenen kommen konntest oder so war das, glaube ich.
Ja.
Oh, das war wirklich hart, ja.
Jetzt haben wir ist die Grundlage gelegt für echtes Heldentum. Ja, wir sind am Boden. Die Frage ist, halten wir es durch oder nicht? Also das Spiel gibt einem verschiedene Startoptionen übrigens, was die Attribute angeht. Und wir sind bei gefährlich. Es gibt noch einen leichteren Schwierigkeitsgrad, wo man etwas höhere Attributswerte hat, und es gibt noch einen schwierigeren, der dann wirklich verhängnisvolles Spiel heißt, wo man wirklich auf dem Zahnfleisch durch die Eisenlande kriecht.
Dann kommt Patrick zu dir nach Hause und würfelt für dich, oder wie
ja,
läuft das dann?
Genau, das ist das. Und das ist also der Survival-Modus. Es gibt auch Leute, die das mögen, ja. Also
mal die Würfelwürfe beiseite gelassen. Es funktionierte aber erstaunlich gut, ja. Also ich hatte ja mit der Produktion des Spiels nicht viel zu tun, weil ich immer noch mit anderen Sachen beschäftigt war. Und das hast du ja im Grunde übernommen als zuständiger Redakteur mit dem kleinen Team. Lukas hat das Ganze ja übersetzt und Verena lektoriert. Und ich hatte erst so den Eindruck, okay, bin mal gespannt, wie das funktioniert. Wird ja dann doch relativ viel Metaebene sein in dieser Hinsicht. Aber eigentlich hat sich das sehr rasch auch zu einem interessanten Bereich entwickelt, wo man sagt, oh, da ist ja wirklich was hinter und da habe ich auch eine innere Bildvorstellung, was so passiert ist, ja. Also das war schon ganz großartige Szenen, die da stattgefunden haben.
Ja, auf jeden Fall. Also die Eisenlande geben da einiges her. Und es liegt eben auch daran, dass alle am Tisch, sagen wir jetzt wir zwei, oder ich spiele es ja nebenher auch noch in einer größeren Gruppe, wo ich Spielleiter bin, wo ich nicht kooperativ mitspiele, sondern klassisch Spielleiter bin, dass da auch wirklich immer die Ideen von allen am Tisch reinkommen können. Es ist da sozusagen, diese PBTA-Engine ist ja auch für das Erzählspielige super geeignet.
Und wie hattest du das jetzt mit der normalen Runde im Vergleich gesehen? Also ist das eine andere Art, Ironsworn zu spielen, oder läuft das immer noch genauso dramatisch ab wie bei uns in der kooperativen Runde?
Also dramatisch ist es auf jeden Fall immer noch. Mhm. Es wurden, glaube ich, zweimal hatten wir schon einen Pasch in der ersten Sitzung.
Oh, okay, krass.
Das heißt, da kamen dann Wendungen ins Spiel. Es wird zum Beispiel auch etwas mehr gewürfelt, wenn mehr Leute am Tisch sind. Das heißt, da muss man so ein bisschen schauen, wie man das handhabt. Aber natürlich ist es insofern anders, als dass nicht mehr zwei Spielleiter gemeinsam darum sitzen und sich eine Geschichte ausdenken, sondern dass man klassisch die Spielenden ganz klassisch erwarten, die Welt zu entdecken, sozusagen aus Sicht des Spielleiters. Aber man merkt schon, man muss, glaube ich, im Vergleich zu Dungeon World, wo man es auch machen kann, aber eben nicht muss, öfter die Frage zurückgeben an die Spielgruppe. Mhm. Wo man sagt, ja, beschreib das doch, oder kennst du die Leute, oder was ist in der Richtung, wovon hast du da gehört? Also mehr offene Fragen stellen, mehr versuchen, alle in die Erzählung einzubinden und auch ins Worldbuilding einzubinden. Das ist bei Iron Sword durchaus gewünscht. Aber das war eine Überraschung, gewissermaßen für uns. Es gibt ja eine vorgefertigte Hintergrundwelt zu einem gewissen Teil. Das hat für ein paar Irritationsmomente gesorgt, wo dann eben die Gruppe direkt anfing, ja, die Welt auszubauen und sich was Eigenes auszudenken, weil sie das so aus unserer Dungeon World Runde gewöhnt waren, wo es ja eigentlich im Grunde gar nichts an Welt gibt. Die Welt entsteht ja um die Charaktere herum. Und dann muss ich immer sagen, halt, stopp. Ja, das ist hier schon festgelegt. Also ein paar Grundzüge der Welt, so was hat es, dass man eben auf alle möglichen Eisengegenstände schwören kann, dass es verschiedene Bereiche in Landschaft gibt. Es ist nicht völlig frei. Und das, finde ich, ist in Iron Throne eine Sache, über die wir uns vielleicht heute unterhalten könnten. Und zwar, dass wie die Spielwelt eigentlich aussieht, was vorgegeben wird und warum das so vorgegeben wird und was für eine Art von Welt oder Story man da bekommt.
Ich glaube, das ist auch der große Unterschied zu Dungeon World, was ja ebenfalls so ein Fantasy-Setting ist, ja. Und ich denke, die Art und Weise, wie das Iron Throne hier umsetzt mit den Eisenlanden, ist ganz clever gemacht, weil du hast ja sowohl gewisse Aspekte vorgegeben, als auch eben die Möglichkeit, sehr frei noch Dinge hinzuzufügen. Und wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an.
Ja, und zwar gibt es im Buch ein schönes Kapitel, die Eisenlande. Und da wird beschrieben, wo wir uns befinden. Du hast schon völlig richtig gesagt, es ist so eine Mischung aus Regionenbeschreibung und Baukasten. Also ich bekomme jetzt nicht wirklich ich glaube, es ist ein 20-Seiten-Kapitel. Also ich bekomme nicht wirklich jetzt einen gewaltigen Almanach mit allen Informationen oder Personen, die es in diesen Eisenlanden gibt, sondern es ist eher ein Baukasten, wo man seinen Kampagnenhintergrund entwirft. Und das Ganze beginnt eben ganz klassisch mit einer Karte. Dieser Welt ist eine große Halbinsel, die sich von Norden nach Süden runterzieht. Und hat dann diese neun Regionen werden da gezeigt, die es da gibt. Und das sind neun verschiedene Regionen, die alle so einen Landschaftstypus haben und so eigene Stimmung haben und eigene Herausforderungen bieten.
Genau, und wir hatten ja schon in den vergangenen Podcasts so ein bisschen erwähnt, so die Grundidee ist so eine Art Island, was so das Klima angeht und auch so die Vegetation.
Ja, wobei, da ist es vielleicht zum Teil, also auch in Norwegen. Es gibt auch Wälder, die es auf Island inzwischen ja nicht mehr gibt.
Das stimmt.
Aber es ist ein skandinavisches Setting von der Idee her, ja. Es ist kalt, die Winter sind lang und es ist stürmisch und harsch.
Wenn man die Karte der Eisenlande vor sich hat, die Karte der Eisenlande ist auch in dem Nordstern enthalten. Also das ist dann so eine faltbare Karte, wo man dann auch seine Notizen eintragen sollte. Das ist ja Teil des Spiels, dass man die Eisenlande bereist und dann wichtige Dinge auch festhält, wo man irgendwie eine Ansiedlung getroffen hat oder eine alte Festung oder sowas. Wenn man eben diese Eisenlande bereist und mit seiner Runde startet, dann sucht man sich im Grunde so ein Ort aus. Und es gibt verschiedene Orte, also es gibt insgesamt 9 Stück, angefangen von den Küsten bis hin über die Grenzlande und die verschleierten Berge, die sich weit im Norden befinden. Aber es macht nicht viel Sinn, das Ganze jetzt runterzuarbeiten und alle vorzustellen. Das heißt also, wir legen mal den Fokus auf so 2 Regionen, die interessant sind. Und da wir auch im Podcast bereits uns in Richtung des Meeres aufgemacht haben, wäre es vielleicht interessant, sich die zerklüftete Küste mal anzuschauen. Was ist das für ein merkwürdiger Ort, in dem Fjorde sich befinden?
Genau, die zerklüftete Küste ist die Westküste der Eisenlande. Wie schon gesagt, gibt es da enge Fjorde. Das wissen wir deswegen, weil es steht unter Punkt 1 ist der Eindrücke. Also jeder dieser Gegner hat eine einzige Seite. Und da ist oben ein Kasten mit Eindrücken. Da kann ich kurz vorlesen, was zur zerklüfteten Küste steht. Da steht enge Fjorde, Siedlungen an felsigen Ufern, Handelsschiffe mit bunten Segeln, Zimmerleute hämmern an hölzernen Schiffsrümpfen, Kriegstrommeln von Plünderern erklingen, eine Schule von Schwertwalen gleitet durch die Wellen und gigantische Seeschlangen steigen aus unvorstellbaren Tiefen empor. Das ist erstmal sozusagen eine Reihe von Eindrücken, die ich als Spielleiter reinwerfen kann, wenn ich die Umgebung beschreiben muss oder wenn wir eben solo oder kooperativ unterwegs sind, an denen wir uns entlanghangeln können, frage ich, was für Szenen bauen wir hier?
Die Idee ist eigentlich sehr schön. So ähnlich macht das Dungeon World ja auch mit diesen Eindrücken. Und das sind im Grunde so kleine Szenarien, die man gut in die Beschreibung einfließen lassen kann oder die, wenn du allein spielst, dir eben auch schon gewisse Bilder geben. Ne? Also ich finde die Idee der gigantischen Seeschlangen, die aus den unvorstellbaren Tiefen emporsteigen, natürlich sehr reizvoll. Oder bestimmte Situationen, in die man geraten kann, wie eben ne, die Handelsschiffe oder besondere Siedlungen.
Im Text drunter wird dann eben auch erklärt, was es damit auf sich hat. Zerklüftete Landschaft aus schneebedeckten Klippen, die über dem blauen Meer aufragen. Dass die Eisenländer oft an den Enden der Fjorde Schutz suchen und dort gesiedelt haben mit engen Tälern und von hier aus in See stechen. Und es gibt dann eben auch ein paar Infos sozusagen zur Kultur in dieser Gegend. Denn die Eisenlande sind ja, weil es jetzt so wikingerartig klingt mit den bunten Segeln und den Plünderern und so, es ist ja keine Wikingerwelt. Es gibt da gewisse Anleihen, eben ist es skandinavisch und die Lebensart ist sehr ähnlich. Aber die Menschen von dort sind ja vor zwei Generationen erst in die Eisenlande gekommen als Geflohene aus der alten Welt, um hier Zuflucht zu suchen. Und deren Kulturen können sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wo man da gerade landet und wen man da vor sich hat. Und so erfahren wir hier zum Beispiel, dass, wenn die Boote in See stechen, die Familien Fichtenkränze ins Kielwasser werfen, um sie zu verabschieden. Oder eben, dass im Zentrum jeder Siedlung vor dem Langhaus ein Haufen von Flusssteinen liegt, der mit Steine sind mit Runen versehen und jeder Stein dient zur Erinnerung an ein Clanmitglied, das nicht von der Fahrt zurückgekehrt ist.
Das ist wirklich eine sehr schöne Sache, gerade wenn du zum Beispiel in diese Siedlung kommst und da ist dann deine Rune auf einem Stein.
Oh.
Und schon hat man eine kleine Geschichte. Ich finde sowas, also ich mag das sehr, ich mag auch diese Art und Weise, dass das sehr kondensiert dargestellt wird. Also bei allen neuen Regionen, die wir haben, haben wir immer eine Seite unten ein Bild von der Landschaft, wie sich das so auf den ersten Blick ergibt. Und ansonsten haben wir dann eine sehr kurze, prägnante Beschreibung, was man eben mit dieser Region tun kann.
Und am Schluss gibt's immer noch auf jeder Seite eine Questenidee. Die gibt's nicht nur hier in diesem Kapitel, die sind so überall durch das Buch verteilt bei verschiedenen Infos. Wenn ich also zum Beispiel an der zerklüfteten Küste starte und brauche gewissermaßen die Startquest, die uns zusammenbringt, dann habe ich hier zum Beispiel den Vorschlag, ein Schiff, das aus einer Küstensiedlung stammte, wird an den Strand gespült. Es ist leer und verlassen. An Bord war wichtige Fracht, die nun verschollen ist. Was war es und weshalb schwörst du, es zurückzubringen? Und das finde ich eine interessante Frage, weil es baut gewissermaßen nicht die Details aus, sondern es gibt die Frage zurück an den Spieler, die Spielerinnen, dass die eben entscheiden kann, was müsste denn in diesem Schiff drin gewesen sein, dass ich schwören würde, es zurückzubringen. Ja, nicht so ein, das würde mein Charakter ja niemals tun, würde deswegen wird er umgangen sagen, ja, was müsste denn in dem Schiff gewesen sein, dass dein Charakter es schwören würde? Denn wir müssen mit dem Schwur starten, das Spiel, also versuchen wir doch einen guten zu finden, der dich motiviert.
Und das ist auch im Grunde eine gute Möglichkeit, ins Spiel zu starten, ja? Also das wäre auch eine hervorragende Art und Weise, einfach eine Runde Ironsworn zu beginnen.
Richtig, das ist auch eine Möglichkeit, sozusagen schnell ins Spiel zu kommen. Und gerade wenn ich jetzt einen One-Shot spiele zum Beispiel, kann ich auch mit dieser Frage anfangen. Sagen, hey, wir finden uns an der Küste, ein Schiff ist angespült worden und ihr schwört es zurückzubringen. Wer seid ihr und warum schwört ihr das? Ist auch eine Möglichkeit, direkt ins Spiel einzusteigen.
Ja, und es ergibt sich ja dann von alleine, was so auf der Reise passiert. Das ist irgendwie das Nette dabei. Und wir hätten ja hier dann sozusagen 9 kurze Situationen. Für jede Region gibt es eine besondere Questidee. Ich mochte auch die Questidee bei den Wallinseln ganz gern, wo eine geisterhafte Maid erscheint auf deinem Schiff und sie bietet dir an, durch den Sturm zurückzufinden. Aber sie verlangt natürlich einen Preis. Und dann ist die Frage, was verlangt sie von dir?
Mhm. Und so kann man eben aus jedem Gebiet etwas rausholen. Wie gesagt, natürlich ist das jetzt kein gewaltiger Almanach, aber er erreicht, um eine Stimmung zu setzen und einen Hintergrund zu schaffen für die Geschichten, die ich eigentlich oder die wir eigentlich erzählen wollen.
Was ich in dem Zusammenhang ganz interessant finde, und das ist auch vielleicht eine ganz gute Überleitung, wir haben ja noch die Möglichkeit, die Eisenlande eben selber zu formen. Und wenn ich mir das anschaue, dass wir zum Beispiel in der Region die Zufluchten einen relativ großen Bereich dieser Insel auch abgedeckt haben, ja, genauso wie die tiefen Wälder, dann wäre es ja leicht, nach dieser Methode, wie sie hier beschrieben wird, eben sich auch seine eigenen Region aufzubauen. Also man könnte leicht dann irgendwie in den tiefen Wäldern könnte man noch das Herz des Waldes machen und dann hätte man Eindrücke, kleine Beschreibungen und vielleicht noch eine Questidee. Das wäre ja eine interessante Möglichkeit, um sowas zu bauen. Aber viel spannender ist ja eigentlich die Methode, wie man mithilfe dieses Arbeitsdokumentes, wie es genannt wird, seine Eisenlande ein wenig personalisieren kann.
Und zwar gibt es unter dem Kapitel Deine Eisenlande ein paar, also Multiple-Choice-Fragen oder Aussagen eigentlich, Wahrheiten, wo man sich eben eine von aussuchen kann oder sich eigene schreibt natürlich, da wird ja auch erwähnt, es ist keine einschränkende Auswahl. Du kannst auch sagen, meine Idee ist viel besser, ich mache es ganz anders. Aber es ist sozusagen das, was standardmäßig in diesem Spiel mitgeliefert wird, vorgeschlagen wird und was die Kreativität ankurbeln soll vor allem. Und da kommen einige Fragen zu der Welt und wie sie funktioniert. Die erste zum Beispiel können wir direkt uns anschauen. Und zwar geht die erste Frage gar nicht über die Eisenlande, sondern über die alte Welt, aus der unsere Vorfahren ja allesamt kommen. Und die Fragen bzw. die Wahrheiten, die ich ankreuzen kann, die handeln davon, warum wir eigentlich oder warum unsere Leute eigentlich die alte Welt verlassen haben. Und der erste könnte sein, ist es, weil die wilde Clans, die Skulde genannt werden, in die Königreiche der alten Welt eingefallen sind. Es gab Krieg und die entkamen, sind dem, was sie hatten, aufs Meer gezogen, um zu fliehen und sind dann in Eisenland angekommen. Das wäre die erste Möglichkeit. Können wir sagen, ja, das passt uns gut. Und auch da wieder eine Questenidee. Questenidee ist, du stammst von den Skulde, diesen Plünderern, ab. Und deswegen hat man immer misstraut. Und jetzt sind ein paar dieser Skulde auch in den Eisenlanden gelandet. Und was wird jetzt geschehen? Ja? Wem gegenüber bist du loyal? Das ist die Questenidee. Also da steckt eine Menge drin. Zweite Frage, Option, wäre, dass eine Seuche die alte Welt dezimiert hat und wir vor der Seuche fliehen. Und da ist die Questenidee, dass ähnliche Symptome der Krankheit auch in den Eisenlanden wieder auftauchen. Und dass die Frage ist, wie können wir sie heilen? Oder ist es das dritte, also die alte Welt konnte uns einfach nicht länger ernähren. Es waren zu viele, die Wälder waren gerodet, die Felder ausgelaugt und Hunger brach aus und deswegen sind wir ausgewandert.
Das definiert eigentlich schon sehr stark dann auch diesen neuen Landstrich, den man dann besiedelt. Flüchtlinge eines Krieges ist natürlich was anderes als Leute, die zu neuen Ufern aufgebrochen sind, weil die alte Welt ja im Grunde ausgeplündert war, ja.
Ja, richtig. In unserer Runde zum Beispiel haben wir diese letzte Option genommen, bisschen modifiziert, aber grundlegend auch, dass die alte Welt unfruchtbar geworden ist, dass dort einfach nichts mehr wuchs. Und das kam dann eben zu der Idee, ja, dann die Siedler, die neuen Hafendörfer gegründet haben, dass in deren Religion und Glaubenswelt oder auch in deren Riten, Bräuchen und Aberglauben eben unglaublich viele Fruchtbarkeitsriten vorkommen. Und dass sozusagen die jetzt irgendwie die Oberhäupter sind der entsprechenden Siedlung, das sozusagen als Anrecht ihrer Herrschaft auch für sich in Anspruch nehmen, dass sie für die Fruchtbarkeit sorgen und das ja für die Priester haben und so weiter. Also dass es eben ein Thema ist, was sich durchzieht durch die Leute, weil das sozusagen die Grunderfahrung der Eisenländer eben ist, dass Fruchtbarkeit der Welt, des Bodens ein großes Problem sein kann.
Ein anderer Aspekt ist natürlich, warum die Eisenländer überhaupt Eisenländer heißen. Ja, da gibt's auch drei Möglichkeiten für. Die können wir vielleicht relativ kurz abhandeln, um dann auf die Vermächtnisse zu kommen, die ich noch ein bisschen spannender finde. Es kann natürlich sein, dass die Eisenlande deshalb Eisenlande heißen, weil eben in den Bergen wahnsinnig viel Eisenerz zu finden ist. Und zwar gibt es auch noch so besonderes Sterneneisen. Es kann aber auch einfach sein, dass diese Region so hart ist, ne? Das Wetter ist so rau, dass man schon aus Eisen sein muss, um hier überleben zu können. Oder als dritten Punkt, es gibt rätselhafte Metallsäulen, die hier überall im Land zu finden sind. Und das führt mich schon so ein bisschen weiter zu diesen Vermächtnissen, denn das finde ich noch viel spannender. Da haben wir auch wieder drei Fragen. Was bedeuten diese Vermächtnisse, Stefan? Was kann man hier festlegen für die Eisenlande?
Das sind unglaublich weitreichende Optionen eigentlich. Also die erste ist ganz klar, wir sind die ersten Menschen, die jemals einen Fuß auf dieses Land setzten. Es gab vorher keine Menschen in Eisenlanden, wir sind die Ersten.
Wenn du schon drüber nachdenkst, ist das schon krass. Also, weil du musst ja dann alles bauen. Du musst alles nochmal selber herstellen, je nachdem, was du aus deinem Schiff mitgenommen hast. Dass es hier große Schlösser und Burgen gibt, ist dann eher unwahrscheinlich, würde ich sagen.
Bis unmöglich, ja. Also die, wenn man überlegt, wie sehen wohl Dörfer aus, die vor zwei Generationen zum allerersten Mal von Leuten, die auf Schiffen vorbeigekommen sind, gebaut wurden. Wie leben solche Leute? Die zweite Option ist nicht weniger spannend. Und zwar heißt die, dass vor langer Zeit schon einmal eine Welle von Menschen aus der alten Welt hierher gekommen sind, aber sie ja zu einem Volk von primitiven Wilden geworden sind, wie sie genannt werden, die Gebrochenen. Und die Frage ist, ist auch uns ein solches Schicksal bestimmt? Also was ist mit diesen Menschen geschehen, dass sie jetzt eben ihre, offenbar auch die Dörfer, die sie gebaut haben, verlassen haben oder in der Wildnis leben, vielleicht Menschen fressen, was man sich über sie nachsagen wird, man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall, was ist mit diesen Menschen geschehen? Das ist auch eine spannende Frage.
Vor allen Dingen die Interaktion, weil die sind ja nicht verschwunden. Die sind ja immer noch irgendwo. Und findet man heraus, was das große Rätsel ist, ne, warum sie dann vertiert sind oder so. Ne, super spannende Geschichte eigentlich.
Erinnert mich übrigens an das Videospiel Greedfall, wenn du das kennst.
Nee, ich bin ja nicht das so.
Das Spiel hat eher so ein 17. 18. Jahrhundert Flair vom Style, aber auch da sozusagen verschlägt es dann jemanden aus der alten Welt in eine Insel, auf eine neue Welt, wo die Sachen irgendwie anders sind. Und auch da, Vorsicht, wer das Spiel noch
spoilern. Der muss jetzt vorspulen eine Minute, ja.
Okay, also jetzt Spoiler. Man findet auch bei Greedfall auf dieser Insel dann Ruinen einer untergegangenen Zivilisation und stellt dann fest, Moment mal, das sind ja Gebäude, wie wir sie in der alten Welt haben. Das sind also gar keine Fremden, die hier gewohnt haben, sondern das sind ja eigentlich, das waren wir. Leute wie wir. Und so ähnlich ist es eben diese Option dieser Eisenlande auch, was den interessanten Twist eben noch mit sich bringt, dass die Einheimischen gar nicht wirklich die Fremden sind oder nicht völlig, man nicht sagen kann, ja, die sind eben anders als wir, das sind eben einfach die Wilden, die waren schon immer die Wilden, werden auch immer die Wilden bleiben, sondern das sind eigentlich wir und wir haben uns aber verändert oder kann uns das auch passieren? Was ist da eigentlich, also das finde ich eine ganz, ganz spannende Option.
Es ist so ein bisschen wie der Tempel, den wir in dem Ägyptenband untergebracht haben, der untersucht wird und dann alle Leute, die diesen Tempel untersucht haben, verwandeln sich dann langsam zurück. Das ist eine Devolution.
Auch eine Möglichkeit, wobei das vielleicht schon etwas viel Lovecraft für die Eisenlande ist.
Aber es ist ja nicht so, als ob hier nicht Lovecraft drin wäre, ne? Also es ist schon.
Das wäre die dritte Option übrigens. Denn da heißt es vor den Eisenländern und sogar noch vor den Erstgeborenen, also noch vor den Alben und den Riesen, lebte einst ein anderes Volk hier, auf dessen Ruinen man überall stößt. Und die Questenidee, ja, die könnte auch aus Cthulhu stammen.
Man hat seltsame Träume und es gibt diese uralten dunklen Tunnel unter der Erde, ne? Das ist dann das Nekai war es, glaube ich, die Stadt unter der Erde, die sich irgendwo befindet. Und ich finde, das ist auch eine sehr schöne Variante, die auch nochmal ein ganz anderes Licht auf diese Region wirft. Was natürlich ebenfalls sehr spannend ist, ist natürlich die Interaktion miteinander. Ja, also je nachdem, wie man die Fragen beantwortet, kann man immer auch wieder Rückschlüsse ziehen auf Antworten, die man vorher gegeben hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein merkwürdiges Volk haben, was als erstes hier lebte, haben die vielleicht irgendetwas mit dem schwarzen Sterneneisen zu tun, das den Eisenlanden den Namen gab?
Zum Beispiel, genau. Das passiert ganz, meiner Erfahrung nach jetzt aus der Runde, die wir gespielt haben, das passiert ganz von selbst, dass eben Querbezüge zu den einzelnen Antworten hergestellt werden und sagt, na, okay. Und bei uns entwickelt sich zum Beispiel sowas raus, dass eben es einen großen Unterschied gibt zwischen den Hafenstädten, naja, Städten im weiteren Sinn, die wir haben, und dem Hinterland, wo sozusagen die Leute auch an der Küste immer noch so der alten Welt nachtrauern und auch so immer behaupten, eines Tages werden wir zurückkehren. Und die, die sie ins Hinterland geschlagen haben, im Grunde sich abgefunden haben, damit Eisenländer zu sein und auch völlig andere Wege irgendwie haben. Zum Beispiel eben, und das ist eine spätere Frage, wo es dann eben auch darum geht, Religion. Zum Beispiel gar nicht mehr diese Priester haben, die die alten Götter noch verehren, sondern eigentlich die Naturgottheiten verehren, die sie an den Orten finden oder vorgefunden haben, an denen sie leben. Wo wir gesagt haben, das sind eigentlich vielleicht die Alben und andere Erstgeborene, die aber verschwunden sind aus dieser Welt und zu Legenden geworden sind. Denn auch das bestimmt man in diesem Kapitel. Gibt es Magie in der Welt? Wenn ja, wie viel? Und ist sie gefährlich? Ist sie alltäglich? Wer benutzt sie? Gibt es Religion? Gibt es einen Gott? Viele Götter, haben die Götter uns verlassen? Das ist auch eine Option. Die Eisenländer im Grunde ist eine gottlose Fantasy. Auch das ist eine Möglichkeit. In der Gegend jetzt nicht völlig unglaubwürdig, dass man denkt, so ganz viele Götter können hier eigentlich nicht sein. Gibt es überhaupt noch Alben und Riesen? Das ist auch eine spannende Frage.
Was verbirgt sich in den Wäldern oder auf den hier verschleierten Bergen? Welche Schrecken sind denn real und welche sind nicht real?
Genau, und da kann man sagen, ja, die gab es vielleicht mal, sagen manche. Vielleicht waren sie nur Mythos, jetzt sind sie auf jeden Fall weg. Haben vielleicht was zurückgelassen. Leben sie noch irgendwo zurückgezogen? Oder die dritte Option ist, die eben ganz anders ist, die sind noch da und sie herrschen sogar über diese Lande. Und sie dulden uns nur im Moment. Und wir fürchten uns vor dem Tag, an dem die Erstgeborenen beschließen, dass die Eisenländer nicht mehr willkommen sind. Das ist sozusagen der High-Fantasy-Anteil so ein bisschen dann da drin. Aber auch super spannend.
Ich finde das ohnehin ganz interessant, wie mit Hilfe von Ankreuzfragen die Welt erschaffen wird, wo im Gegensatz zu Dungeon World ja im Grunde durch die Fragen, die der Spielleiter bzw. die Spielleiterin an die Gruppe stellt, die Welt erschaffen wird. Also hier ist das eher so ein etwas zielgerichteteres Brainstorming, was aber sehr viel Interpretationsspielraum zulässt.
Genau, also es ist nicht ganz so offen, aber dadurch, dass wir ja auch stärker als bei Dungeon World einen ganz speziellen Stil oder ein Setting oder ein Genre oder eine Stimmung erzeugen wollen, die eben mehr ist als so ein Fantasy Kitchen Sink, wo einfach alles reinpasst, wie es bei Dungeon World ja ganz oft der Fall ist, helfen diese Optionen hier, um dafür zu sorgen, dass alle am Tisch dieselbe Vorstellung auch haben und auch, dass es auch am Schluss reinpasst, weil es ist nichts schlimmer, als wenn zwei Leute am Tisch sich völlig darüber einig sind, wie es aussehen soll. Die dritte Person spielt eigentlich im Kopf in einer ganz anderen Welt und es knirscht immer zwischen allen, weil man merkt, das passt doch gar nicht zusammen, was wir hier gerade machen. Man kann sie auch abweichen davon und wir haben es auch eher so als Anregung genommen, aber ich als Spieler habe dann gesagt, okay, lass uns bei einer dieser drei Optionen bleiben und die ausgestalten, anstatt eine vierte völlig andere reinzubringen.
Diese sehr einfachen Sachen wirken immer, ja, völlig banal, ja. Aber das ist klug designt. Und ich kann das sagen, weil ich mit dieser Produktion des Produktes wenig zu tun habe. Das heißt, für mich ist das hier auch, diese Podcast ist auch eine Entdeckung der Eisenlande, könnte man sagen.
Ja, siehst du.
Womit wir auch die letzte Überleitung haben für diese Podcast-Episode, nämlich die Reisen in den Eisenlanden. Und die Reisen in den Eisenlanden haben zwei Aspekte. Es gibt einmal den Spielzug zum Thema Reisen, aber es gibt auch noch die Karte. Und ich würde gerne zuerst auf die Karte eingehen. Wie benutze ich die Karte im Spiel?
Ja, diese Karte ist erstmal vergleichsweise, also wenn ich jetzt die bloße Übersichtskarte nehme, ist die ja erstmal erschreckend leer. Ich habe nicht so fantasyartig, wie man das kennt, Tolkien-Style unzählige Dinge eingetragen mit Bergen und Flüssen und Dörfern und dann sind dann Namen, die mehr oder minder kreativ sind und mir dann sagen, wie Sachen heißt. All das gibt es nicht. Das ist im Grunde eine leere Karte und es liegt an mir selber, alles Mögliche darauf einzutragen. In der Mappe wird dann auch eine topografische Karte drin, wo die Gegend so ein bisschen besser gezeichnet ist, aber im Grunde reicht auch sozusagen die einfache Karte. Und ja, ich schreibe jeweils dann drauf, schreibe und male das drauf, wo ich gerade bin, wo muss ich hin, wo haben wir jemanden getroffen, was ist an diesem Ort. Und empfohlen wird das Ganze eben, dass man nebenher so ein, zum Beispiel Karteikarten legt und dann aufschreibt, was sich an den entsprechenden Orten befindet. Also durchnummeriert zum Beispiel Ort 1, Ort 2, Ort 3. Und dann zum Beispiel schreibe ich auf Ort 3 ist ein einsames Fischerdorf und da schreibe ich auf, welche Personen leben da, die ich kennengelernt habe.
Also machst du im Grunde genommen, wenn du das spielst, nimmst du eine Pinnwand, packst die Karte an die Wand Und dann machst du es so ein bisschen so wie so Leute, die an Verschwörungstheorien arbeiten, so kleine Fäden vielleicht zu der Karteikarte und guckst dann, okay, hier ist das Fischerdorf und in dem Fischerdorf steht auf der Karteikarte, haben wir ein Untoten-Ding festgemacht und hier wohnt aber auch noch mein zukünftiger Ehemann.
Das wäre eine Möglichkeit. Und dadurch, dass sie die Karteikarten oder wenn man es modern machen würde, wenn man es wahrscheinlich irgendwo ein Word-Dokument anlegen oder so, austauschen und verändern kann, kann ich die Welt ja auch lebendig halten. Das brauche ich auch bei einem Spiel wie Iron Sworn, wo sich sehr viel verändern kann, wie wir ja bereits in unseren Testspielen bemerkt haben. und die Sachen nicht statisch einfach bleiben. Es ersetzt aber auch so ein bisschen das Kartenzeichnen. Bei Dungeon World zum Beispiel, wir vergleichen das eben so oft, weil es sich ganz gut eignet als Kontrast, wird ja mal gesagt, ja, du fängst einfach irgendwo an und scribbelst dann so deine Karte voran, wie du eh durch die Gegend reist, mal ein paar Dörfer rein. Das ist hier ganz ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass hier der Rahmen der Karte bereits vorgegeben ist. Also das Land ist vorgezeichnet und auch welche Gebiete wo anfangen und wo enden. Aber ich sage, okay, wenn wir jetzt nach Westen gehen, kommen wir beispielsweise in den Wald. Ja? Wenn wir nach Süden gehen, kommen wir in die Flutlande. Und dann kann ich mich so etwas orientieren da dran. Und hilft mir dann auch bei der Erzählung, wenn ich überlege, wo komme ich denn überhaupt hin, wenn wir jetzt fliehen müssen von hier. Und dann überlegen wir, schauen auf die Karte, ja, vielleicht fliehen wir weit nach Süden an die Küste oder so. Und dann haben wir schon mal eine grobe Idee, wie es vorangeht.
Im Grunde ist es eine grafische Aufarbeitung des Fragenkatalogs von gerade. Ja, also wir haben eine mehr oder weniger zielgerichtetes Brainstorming oder ein Brainstorming in einem Rahmen. Ja, also der Rahmen ist in diesem Fall unsere Karte. Und wir können aber innerhalb dieses Rahmens können wir eben frei verfügen. Und ebenfalls ein wichtiger Aspekt hierbei ist, glaube ich, dass der Maßstab oder die Entfernungen, die müssen nicht mit Hilfe von, weiß nicht, einem Zirkel oder einem Lineal ausgearbeitet werden. Das ist nicht so entscheidend. Wichtiger sind die Personen und Orte innerhalb deiner Kampagne.
Genau. Ich glaube, es gab mal irgendwen, der ausgerechnet hat, wie groß die Eisenländer eigentlich sind. Oh, okay. Aber es wird keine wirklicher Maßstab gegeben. Also in der Regel verlaufen Reisen nach der Geschwindigkeit des Plots. Mhm. Und dass das eben nicht nur so ein Satz ist, den man so dahin sagt, das eben wird deutlich, wenn man sich den Spielzug, eine Reise unternehmen, mal anschaut. Und wir haben es ja auch schon in unserer Runde gesehen. Wenn man eine Reise beginnt, hier steht, der Auslöser ist, wenn du durch eine gefährliche oder unvertraute Gegend reist, lege zuerst die Schwierigkeit deiner Reise fest. Die typischen 5 Schwierigkeitsstufen, lästige Reise, gefährliche, gewaltige, extreme oder epische Reise. Da hilft mir auch die Karte, zum Beispiel sagt sie, innerhalb einer Region, eine kleine Strecke ist höchst lästig, von einer Region zur anderen ist irgendwie gefährlich. Und wenn ich von einem Ende der Eisenlande bis ganz in den tiefen Norden, ist das eine epische Reise, die Jahre dauern wird.
So ein bisschen den einen Ring zum Schicksalsberg bringen. Ne?
Das da könnte man sagen, das ist wahrscheinlich eine epische Reise. Ja. Genau.
Aber die Bockenburger Fähre erreichen wäre eine lästige Reise vielleicht.
Zum Beispiel, es sei denn, ich weiß, dass ich unter Zeitdruck bin und ja.
Genau, ich werde verfolgt.
Schwarze Reiter hinterher sind, Das ist vielleicht schon etwas gefährlicher oder gewaltig sogar. Mhm. Je nachdem, wie schwierig diese Reise ist, desto langsamer bekomme ich Fortschritt. Also, wenn ich eine lästige Reise einen Erfolg habe, bekomme ich bereits 3 Sterne, das heißt 3 ausgefüllte Kästchen auf meiner Fortschrittsleiste. Bei einer gefährlichen nur 2, bei einer gewaltigen nur 1 und so weiter. Extrem oder episch bekomme ich sogar nur teilweise ausgefüllte Kästchen. Das heißt, ich brauche mehr Erfolge, je schwieriger die Reise ist, um zu ihrem Ende zu gelangen. Und da ist der Clou. Ich würfle pro Streckenabschnitt. Bei einem vollen Erfolg, steht hier, erreichen wir den nächsten Wegpunkt, beim Teilerfolg auch. Aber beim vollen Erfolg darf ich dann noch was aussuchen. Zum Beispiel, ich komme besonders gut voran oder kann meine Ressourcen besonders gut haushalten. Beim Teilerfolg muss ich dann eben Vorrat aufbrauchen. Aber das Interessante ist, dass da versteht, du erreichst den nächsten Wegpunkt. Es ist aber vorher nicht klar, wie viele Wegpunkte es geben wird auf dieser Reise. Ich lege also nicht fest, das hier ist eine 12-Abschnittsreise, sondern ich sage einfach, wir reisen jetzt und irgendwann sagen wir, okay, was ist denn unser Wegpunkt? Wo rasten wir? Was finden wir? Rasten wir irgendwo? Finden wir irgendwas Interessantes? Eine Landmarke, eine Ruine, eine Begegnung, die wir vielleicht haben? Und wie es eben in unserer Geschichte so passt.
Und an der Stelle könnte man ja dann auch den Wegpunkt entsprechend ausarbeiten, wenn das irgendwie ein interessantes Detail hat oder so. Oder sich durch die Orakeltabellen irgendwie was ergibt.
Genau, da würde ich das Orakel fragen und sagen, ja, wir machen jetzt erstmal einen Wegpunkt. Was könnte das denn sein? Und entweder, in meinem Fall, die Spielleitung würde dann was sagen, hat sich vielleicht was überlegt, was dagegen gut passt. Oder entweder die Spielleitung oder die Gruppe fragt das Orakel, was befindet sich denn da und lässt sich überraschen. Und dann können wir ein Lager aufschlagen vielleicht, auch die Vorräte aufstocken, je nachdem, wer möchte.
So war das ja bei unserer Runde. Wir haben ja damit geendet, dass wir, glaube ich, in so ein Fischerdorf kamen oder sowas, ne? Und das hat sich dann, glaube ich, aus der Orakeltabelle entwickelt.
Genau, da waren irgendwie so Leute, die hatten so ein altes Tor oder so über dem Fluss.
Genau.
Und haben da gewohnt und das abgesperrt und da haben wir dann aufgehört. Was interessant ist eben, jetzt könnte man die Frage stellen, wenn ich jetzt einfach nur sage, jetzt reisen wir weiter, jetzt ist ein Wegpunkt, jetzt reisen wir weiter. Wer bestimmt denn dann, dass ich da bin? Also wann komme ich denn an, wenn ich gar nicht von Anfang an weiß, wie lang die Reise wird und ich einfach nach Belieben Wegpunkte einstreuen kann, an denen ich dann anhalte? Das ist sozusagen etwas, das mich beim Leiten oder beim Spielen erst irritiert hat, weil das war ich so nicht gewohnt. Wie soll das denn gehen? Und ja, der Clou sind diese Fortschrittsleisten, die ich ausfülle mit den Sternen und Strichen pro Wegpunkt. Und darüber werden wir vielleicht nächste Episode sprechen, aber es läuft folgendermaßen ab, dass ich mir anschaue, okay, wir haben jetzt, sagen wir, 4 Kästchen ausgefüllt an der Reise und ich finde, das reicht, wir sollten jetzt ankommen. Und je mehr Kästchen ich ausgefüllt habe, desto höher ist die Chance, dass das auch klappt.
Oder dass eben nichts Schlimmes passiert.
Oder dass nichts Schlimmes passiert, ja. Das heißt, ich sammle im Grunde so viele Wegpunkte oder Wegmarker, wie ich meine, dass ich brauche, um am Schluss mein Ziel erreichen zu können. Je mehr ich habe, desto geringer ist das Risiko, aber desto höher sind natürlich auch die Chancen, dass die Reise irgendwie langwierig und anspruchsvoll für meine Charaktere wird. Und ich kann euch auch noch sagen, ich kann auf eine Reise gehen, nach dem ersten Wegpunkt, zack, ich hab's eilig, ich habe mein Ziel jetzt schon erreicht, nach einem harten Trip, aber die Chance, dass dann was Dramatisches passiert, ist deutlich höher.
Ich weiß gar nicht warum, ich glaube, weil ich gerade den Herrn der Ringe nochmal lese. Ich muss einfach an die Reise durch Moria denken, wo man offensichtlich auch mal verschiedene Wegpunkte erreicht hat, aber am Ende, als man den Ausgang erreichte, mehr oder weniger, lief das nicht so gut ab, wie man erhofft hat.
Richtig. Und das ist ein Clou von Ironsworn, dass wir diese Fortschrittsleisten haben und eine spezielle Art von Spielzügen, die wir Fortschrittsspielzüge nennen. Und über die läuft unglaublich viel in diesem Spiel an Dramatik. Also wir sehen schon, die Reisen sind wichtig in diesem Spiel und die Reisen können auch viel Zeit in Anspruch nehmen, weil sozusagen ne, mit wenig Ressourcen entschlossen auf einer Quest durch eine harte Land zu reisen, tut unglaublich viel für die Stimmung, für die Geschwindigkeit des Spiels. Aber diese Fortschrittsspielzüge sind diejenigen, an denen die großen Wendungen kommen und an denen die Frage entsteht, wie gehen eigentlich meine Szenen aus und in welche Richtung entwickelt sie sich weiter? Und das ist eine super spannende Mechanik, die sehr mächtig ist. Aber darüber sollten wir vielleicht nächstes Mal sprechen.
Okay, dann schauen wir das beim nächsten Mal an, wenn wir zum Beispiel unser Ziel erreicht haben.
Genau, das ist ein Fortschrittsspielzug. Ein anderer wäre zum Beispiel den Kampf beenden oder deinen Eid erfüllen. Also das sind die Dinge, die Fortschrittsspielzüge bekommen und bei denen geht es richtig zur Sache.
Da ist auch noch der ganz besonders schöne Fortschrittsspielzug bei dein Epilog schreiben, wenn du dein aktives Leben zu Ende bringst sozusagen.
Richtig, es ist toll. Auch das gibt es und was passiert, wenn du dich zur Ruhe setzt, ist nicht ganz zufällig, sondern hängt davon ab, wie dein Leben als Eisenverschworener so gelaufen ist.
Dann ist die Frage, kannst du dir bei deinem nächsten Mal eine Karteikarte nochmal dran schreiben, wo du bist oder wo vielleicht dein Grab zu finden ist, je nachdem, was so passiert ist. Ne?
Wir haben ja schon in unserer Spielrunde, die wir ja auch auf YouTube haben, gelernt, nur weil jemand tot ist, heißt es nicht, dass die Bande zu ihm erloschen sind. Auch,
korrekt.
Auch die Toten haben in den Eisenlanden noch etwas zu sagen.
Sehr gut, alles klar, das schauen wir uns beim nächsten Mal an und bis dahin wünschen wir allen viel Spaß mit Ironsworn und schaut euch das Ganze mal an, es ist wirklich toll, also das macht wirklich Spaß und wenn ihr uns scheitern sehen wollt, könnt ihr das bei YouTube tun.
Wie hat der Pledge, dass Patrick nach Hause kommt und für euch würfelt?
Wir arbeiten dran,
ja. Das ist das nächste Ziel.
Ja, mit Sicherheit wird das Teil unserer nächsten Vorbestellung werden. Okay, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, bis dann.
Mach's gut. Tschüss.
In Intro und Outro dieser Podcast-Reihe stammt von Konrad Rodenberg, der schon für DCC ein fantastisches Intro gemacht hat und hier auch wieder mal den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Wenn ihr mehr von seiner Musik hören wollt, könnt ihr das unter www.kidicarus.de tun. Ich verlinke das Ganze unter dem Artikel. Ansonsten nochmal vielen Dank für das Intro und das ein oder andere Projekt mit Konrad haben wir auch noch am Laufen. Insofern war es bestimmt nicht das letzte Mal, dass ihr ihn hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.